Hier ist Thorst Gungel und er liest aus seiner Jesus-Trilogie aus dem ersten Band Jesus, die erste Indienreise, das siebte Kapitel, es heißt In Antioch. Als Jesus ein Jahr zuvor Seguntus aufgesucht hatte, war er zunächst etwas verwirrt. Damals hatte er von Secundus gehört, wenn er in Essener nach Engedi wollte, müsse er zunächst nach Antioch. Bist du sicher, Secundus? Antioch liegt doch in Syrien. Doch Secundus konnte das Missverständnis ausräumen. Antiochia heißt ein Stadtteil Jerusalems. Den Namen hat dieser Stadtteil vor 200 Jahren als Referenz an die Weltstadt und das gleichnamige Herrschergeschlecht im Seleukidenreich erhalten. Als die Seleukiden unter König Antiochos IV. Epiphanes die Griechen aus Judäa vertrieben hatten und den Sabbat wieder zuließ, dessen Einhaltung die griechischen Herrscher zuvor bei Todesstrafe verboten hatten. Antioch aber ist die Hauptstadt der Provinz Syrien. Allerdings liegt sie ganz am anderen Ende Syriens, gen Abend, in der Mitte des Meeres, das die Römer Mare Nostrum, Mittelmeer, nennen. Und jetzt also war Jesus auf dem Weg genau dorthin. Morgens war er bereits zeitig losgegangen, obwohl seine Mutter weinte, ihn nach so kurzer Zeit wieder zu verlieren. Josef war ebenfalls sichtlich enttäuscht, dass ein früherer Lehrbub sich schon wieder abmachte. Aber der junge Mann ging den ganzen Tag schnurstracks und erreichte am Abend das südliche Ende des Sees Genezareth. Er schlief im Freien unter einer Decke, die ihm seine Mutter mitgegeben hatte und die er an kalten Abenden oder morgens als Umhang zu benutzen gedacht. Am folgenden Tag ging er den ganzen Tag am See Genezareth entlang. Und am späten Nachmittag erfrischte er sich mit einem Bade im See. Dann füllte er Wasser in einen Schlauch, den er sich umhängte, denn die nächsten Tage würde er nur selten an Wasserstellen vorbeikommen. Wie auch schon während seiner früheren Wanderungen führte er in Dörfern Gespräche mit Menschen, die er traf, und die neugierig waren, woher er kam und wohin er wollte. Dabei bemerkt er, wie sich die Aussprache des Aramäischen, das er sprach, allmählich veränderte. Es gab unterschiedliche Dialekte. Aber wenn man zu Fuß unterwegs war und überall mit den Menschen sprach, konnte man die allmähliche Veränderung der Sprache gut in den Griff bekommen. Allerdings bedeuteten diese Pausen zur Kommunikation mit den Menschen, dass er langsamer voranging als ohne diese. Andererseits führten die Gespräche auch mitunter dazu, dass er von den Leuten eingeladen wurde, ihr bescheidenes Mahl zu teilen. Auf diese Art brauchte er volle 10 Tage für die Strecke von Nazareth bis Damaskus, seinem Zwischenziel, wo er sich nach dem weiteren Weg Richtung Antioch erkundigte. Er hielt sich in Damaskus nicht länger auf. Je größer eine Stadt, so hatte er bemerkt, desto geschäftiger die Menschen. In den Städten suchten die Leute weniger das Gespräch mit Fremden, da man hier ständig unbekannte Menschen traf. In kleineren Orten hingegen waren die Leute zugänglicher. Das Wandern zwischen Damaskus und Antioch war ebenso entspannt wie zuvor. Jesus unterhielt sich auch hier mit den Menschen in den Dörfern und freute sich auf diese Weise Umgang mit der Änderung der Dialekte des Aramäischen zu bekommen. In seiner Heimat wurde neben dem Aramäischen natürlich auch Hebräisch gesprochen. Jetzt freute er sich jedoch, dass sie zu Hause meist Aramäisch gesprochen hatten, so dass es bislang nirgendwo Sprachprobleme gab. Die griechische Sprache und das Lateinische beherrschte er nur sehr unvollständig, obwohl dies die Hochsprachen im Römischen Reich waren. Das Griechische natürlich nur im Ostteil des Reichs. Nach 3 Wochen der Wanderung seit Damaskus erreichte er die Weltstadt Antioch, Hauptstadt der Provinz Syrien und neben Rom, Athen, Alexandria und Karthago eine der Metropolen. In Antioch lebten damals mehr als 500.000 Menschen. Jesus suchte zunächst eine Synagoge auf. Er stellte sich dem Rabbiner vor, erzählte, dass er aus Nazareth sei, einen Rabbiner aus Jerusalem als Freund habe und eine Zeit lang bei den Essenen gelebt habe. Er sei hier auf der Suche nach Leuten, die er in der Lehre eines Erwachten aus dem Morgenland folgen würden. Es soll ein Botschafter von ihm hier gegeben haben. Leider erntete er nur Unverständnis bei dem Rabbiner und musste unverrichteter Dinge wieder gehen. Als nächstes versuchte er sein Glück bei einem römischen Tempel. Auch dort wusste man von alledem nichts. Jesus kam sich ziemlich verloren in der großen Stadt vor. Nachts schlief er, wie viele andere Menschen auch, auf einem der größeren Plätze, möglichst dicht an einem großen Gebäude, das den ärgsten Wind abhielt. Auch die Nahrungssuche war hier viel schwieriger als auf dem Land. Man fand keine wild wachsenden Früchte und keine Familie, die sich etwas von Fremden erzählen lassen wollten und dafür etwas zu essen boten. Mehrfach nahm er kleine Arbeiten an, um statt eines Lohnes dafür eine Mahlzeit zu erhalten. Bei keiner der religiösen Kultstätten hatte er irgendetwas herausfinden können und er bereute schon, dass er hierher gegangen war und nicht zu den Therapeuten nach Ägypten. Doch eines Abends, er war wieder zu seinem Nachtlager am großen Stadttempel beim Marktplatz gegangen und hatte sich gerade zur Nachtruhe hingelegt, da kam ein alter Mann und berührte ihn mit einem Stock an der Seite. Jesus öffnete die Augen. »Bist du der Jüngling, der nach dem Erwachten aus dem Morgenland gefragt hat?« Jesus war sofort hellwach. »Ja, ja, der bin ich. Weißt du etwas?« »Komm mit«, war die Antwort des Alten. Sie gingen durch einige Straßen und der Weg sagte der alte Mann, »Ich habe schon seit ein paar Tagen nach dir gesucht. Man erzählt sich, du seist bei den Essenern gewesen und würdest jetzt nach der Botschaft des Königs aus dem Morgenland suchen, in der die Lehre des Erwachten verkündet wird. Aber dafür bist du gut 100 Jahre zu spät, mein Freund. Auch ich habe diese Zeit nicht mehr miterlebt. Allerdings war mein Vater als junger Mann oft dorthin gegangen und hat die Lehre des Erwachten, sie nannten ihn den Buddha, studiert. Er hat zeitlebens danach gelebt und einiges habe ich auch davon mitbekommen. Allerdings hielt meine Mutter gar nichts davon. Sie hat den griechischen Göttern geopfert. Inzwischen waren sie beim Haus des alten Mannes angekommen. Er war wohl noch immer der Besitzer des Hauses, auch wenn sein ältester Sohn jetzt sein Geschäft, einen Obst- und Gemüseladen, übernommen hatte. Über dem Laden lebte die Familie. Der Alte, er hieß Dimitros, sagte, »Hier in der Küche auf der Bank, da links schlafe ich. Die andere Bank kannst du heute Nacht haben. Morgen sehen wir weiter. Du hast sicher Hunger?« Jesus, der den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte, nickte. Dimitros holte ein Laib Brot, etwas Schafskäse und Obst, das nicht ganz frisch aussah, vermutlich das Übrige aus dem Laden, was sich nicht mehr gut verkaufen ließ. Jesus aber war begeistert. Ha, so ein tolles Abendmahl habe ich seit 10 Wochen nicht mehr gehabt, als ich mein Elternhaus in Nazareth verließ. Dimitros sah zu, wie Jesus sich sättigte. Dann fragte er: Warum suchst du eigentlich nach dieser Lehre? Jesus erzählte ihm von seiner Disputation im Tempel von Jerusalem mit den Rabbinern. Weißt du, sie sind so unwahrscheinlich schriftgläubig, und das obwohl unterschiedliche Schriften Gegenteiliges sagen. Ich war bei den Essenern, bei denen hat mir es ganz gut gefallen. Ja, weil sie nicht so selbstsüchtig sind. Sie teilen den Besitz und gehen davon aus, dass sie sowieso nur Besitzer der Sachen sind, die ihnen Jahwe geliehen hat. Ihre Heilkunst ist der Nicht-Essener überlegen. Aber manche Dinge sind auch sehr merkwürdig. Und auch sie berufen sich wieder auf die Schrift, allerdings in der Auslegung eines Mannes, den sie Lehrer der Gerechtigkeit nennen. Überall diese Schriftgläubigkeit und diese Botschaft von einem, dem man alles glauben muss, selbst wenn es meines Erachtens der Logik widerspricht. Da gibt es diesen Gott Jahwe, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er soll die Welt geschaffen haben und festgestellt haben, und es war gut so. Und dann passt ihm doch alles wieder nicht und er schickt die Sintflut, weil die Menschen offensichtlich doch nicht so gut waren, wie er dachte. Und dann hat er bis auf 8 Menschen alle vernichtet. Sollen die anderen denn wirklich alle so von Grund auf böse gewesen sein, dass man sie mit dem Tode bestrafen muss? Selbst die Säuglinge? Und alle ersoffenen Tiere waren auch so böse? Aber das darf man alles nicht ansprechen. Immer ist die Antwort: Es steht aber geschrieben. Dimitros lächelte. Er schloss die Augen und, wie in Trance, sagte er: Recht hast du, dass du da im Unklaren bist und Zweifel hegst. In einer Sache, bei der man wirklich im Unklaren sein kann, ist dir Zweifel aufgestiegen. Geh nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftsgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Wenn du aber selbst erkennst, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von Verständigen getadelt und wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden, dann mögest du sie aufgeben. Jesus sah Dimitros mit verklärten Worten an. Mann, das ist großartig! Nie zuvor habe ich etwas so Treffliches gehört. Hast du das jetzt aus dem Stegreif so formuliert? Dimitros schüttelte den Kopf. Nein, nein, mein Lieber, niemals könnte ich das. So wie du eben geredet hast, ist mir dieser Text wieder in den Kopf gekommen. Mein Vater hat ihn mehrfach so gesagt, dass er wohl tief in meinem Kopf verwurzelt ist. Mein Vater hat gesagt, das seien die Worte des Erwachten, die Worte des Buddha. Jesus war ganz begeistert, er wollte noch mehr wissen von Dimitros Vater und von diesem Erwachten. Sie saßen an diesem Abend noch lange beim Schein einer Öllampe zusammen. Und wenn es nur dies war, die Reise nach Antioch, hat es sich gelohnt. Kurz bevor sie zu Bett gingen, fragte Jesus noch: Und die Gebote, Dimitros? Kennst du auch die Gebote dieses Erwachten? Wie soll man sich verhalten? Dimitros schüttelte den Kopf. Nein, mein Lieber, Gebote gibt es keine. Der Erwachte ist kein Gebieter, der dir irgendetwas sagt, was du dann unbedingt machen musst. Der Erhabene hat vielmehr Verhaltensregeln vorgeschlagen und empfohlen, sich danach zu richten. Es sollen Anregungen zu eigenverantwortlichem Handeln sein. Jesus war ganz Feuer und Flamme und er fragte nach, kannst du mir diese Regeln nennen, Dimitros? Dimitros zauderte, dann sagte er, ich glaube nicht, dass ich sie wörtlich wiederholen kann. Es sind ja auch keine Gebote, sondern Anregungen zum ethischen Verhalten. Aber ich kann sie dir sinngemäß wiedergeben. Der Erwachte hat, soweit ich mich erinnern kann, seinen gewöhnlichen Anhängerinnen und Anhängern, also nicht denjenigen, die seinen Orden beigetreten sind, sondern nur den Laien, 5 Regeln gegeben. Die erste lautet, ich nehme mir vor, kein fühlendes Wesen zu verletzen oder gar zu töten. Stattdessen möchte ich allen fühlenden Wesen mit liebevoller Güte begegnen. Und die zweite, ich nehme mir vor, nichts Nichtgegebenes zu nehmen. Stattdessen möchte ich großzügig gegenüber jedermann sein. Die dritte Regel ist, ich nehme mir vor, in sinnlichen Dingen nicht falsch zu handeln. Stattdessen läutere ich meinen Körper mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Die vierte ist, ich nehme mir vor, aufzuhören, die Unwahrheit zu sprechen. Stattdessen will ich nur Ehrliches, Freundliches, Hilfreiches und Wahrhaftiges sagen. Und dann ist da noch die letzte Rede, die letzte Regel. Ich nehme mir vor, keine bewusstseinstrübenden Mittel zu nehmen. Stattdessen will ich mit hellwacher Achtsamkeit allem und allen begegnen. So ungefähr lauten die 5 ethischen Verhaltensregeln. Ich bin zwar kein Experte, wie es mein Vater war, aber ich habe mich mein Leben lang darum bemüht, die Handlungsempfehlungen des Erwachten umzusetzen. Vor 3 Tagen habe ich dann von dir gehört, Jesus, und da wusste ich, die Handlungsempfehlung, dass man großzügig gegenüber jedermann sein soll, bedeutet auch, dass ich dich suchen und dir das weitergeben soll, wovon ich weiß. Jesus stand auf. Er stand da mit leuchtenden Augen, legte seine rechte Hand aufs Herz und erklärte feierlich: Ich, Jesus von Nazareth, erkläre hiermit, dass ich in dieses Königreich im Morgenland ziehen und die Anhänger dieses Erwachten suchen werde. Ich werde in jenem fernen Land all das erlernen, woran es in Judäa fehlt. Und ich werde zurückkehren nach Judäa, um auch meinem Volk zu helfen, gütig, großzügig, genügsam, wahrhaftig und achtsam zu werden. Dimitros hatte Tränen in den Augen. Ach, wäre ich noch 20 Jahre jünger, so würde ich mich erbieten, mit dir zu kommen. Doch das geht leider nicht, ich bin zu alt. Manchmal habe ich mich gefragt, wozu mein Leben eigentlich gut war. Doch heute weiß ich es. Dir, Jesus, einen knappen Einblick in die Lehre des Erwachten gegeben zu haben, war das Entscheidende in meinem Leben. Es hat diesem Leben einen Sinn gegeben. Es wird nicht mehr lange dauern, dann sterbe ich, aber ich habe die Gewissheit, dass dieses Leben nützlich war. Gott segne dich, Jesus. In der folgenden Nacht konnte Jesus kaum Schlaf finden. Er war so aufgeregt. Endlich hatte er etwas gefunden, Ach, was heißt hier etwas? Er hatte den entscheidenden Hinweis gefunden. Dimitros hatte gesagt, dass sein Leben Sinn bekommen habe, da er Jesus den entscheidenden Hinweis auf den Erwachten gegeben habe. Aber auch sein eigenes Leben, das Leben Jesu, bekam damit Sinn. Er wollte die Lehre des Erwachten finden und nach Judäa bringen. Allerdings gab es ein Problem. Er wusste nur, dass er ein Königreich im Morgenland gehen sollte, aber in welches? Zumindest die Himmelsrichtung stand fest. Wer weiß, was er in diesem sagenhaften Reich noch alles entdecken würde. Dimitros hatte ihn unter anderem darauf hingewiesen, dass das gesamte Wissen Pythagoras aus dem gleichen Land stammt, wie der Erwachte. Und Pythagoras war für Jesus kein Unbekannter. Als er bei seinem Vater das Bauhandwerk lernte, wurde er vielfach auf die Lehren des großen griechischen Physikers zurückgegriffen. Am nächsten Morgen frühstückte Jesus mit der ganzen Familie. Dann half er Dimitros Sohn, Obst und Gemüse von außerhalb der Stadt zu holen und in den Laden zu bringen. Am Abend unterhielt sich Jesus wieder mit Dimitros. Er berichtete, dass er sich Sorgen macht, die richtige Richtung einzuschlagen. Er wusste schließlich nicht, um welches Reich es sich handelte. Dimitros erklärte ihm: Jesus, ich weiß, dass es ziemlich weit weg ist. Es gehört nicht zum Römischen Reich. Dieser Teil des Römischen Reichs, hier Syrien, gehörte früher zum Seleukidenreich. Antioch war nur eine der größeren Städte des Seleukidenreiches. Der größte Teil des früheren Reiches der Seleukiden und noch mehr gehört jetzt zum Partherreich. Das liegt gen Morgen. Du musst auf jeden Fall erst durch Mesopotamien. Früher, als ich noch der Inhaber dieses Ladens war, habe ich auch Gewürze verkauft. Die Gewürzhändler kommen von ungefähr dort, wo der Erwachte lebte, sagte mir mein Vater. Wenn du möchtest, gehen wir morgen auf den Markt, an dem die Gewürzhändler ihre Waren anbieten. Du könntest dich einer Karawane anschließen und mit diesen reisen. Herrlich, rief Jesus aus. Mein Plan nimmt Gestalt ein. Ich werde durch Mesopotamien ziehen, durchs Partherreich und dann ins Land des Erwachten kommen. Dort 1 oder 2 Jahre bleiben, mir alles Wichtige aneignen und dann die gute Lehre nach Judäa bringen. Und Dimitros erzählte weiter: Und dabei hast du gewissermaßen besonderes Glück. Als mein Vater noch ein junger Mann war, kamen kaum Güter aus dem Reich hinter dem Fluss Indus. Dort müsste der Erwachte gelebt haben, weil wegen der jahrzehntelangen fortgesetzten Kriege zwischen dem Römischen Reich und dem Reich der Sassaniden die Transporte auf der Seitenstraße unterbrochen waren. Inzwischen ist der Handel viel intensiver. Täglich ziehen dort Karawanen entlang. Seitens der Truppen besteht fast gar keine Gefahr mehr. Eine solche gibt es nur noch durch Wegelagerer und Räuberbanden. Das ist auch der Grund, warum die Kaufleute in Karawanen ziehen und sich von Bewaffneten schützen lassen. Am nächsten Tag dann gingen sie zum Gewürzmarkt. Jesus stellte fest, dass es dort nicht nur Gewürze zu kaufen gab, sondern fast alles, aber eben auch Gewürze. Auf diesem Markt fanden sich vor allem Händler, die die Seitenstraße entlang zogen. Hier hörte Jesus das erste Mal von so fernen Ländern wie China, Indien, Baktrien, Gallien, Britannien, Spanien, aber eben auch vom Sassanidenreich. Er strich Stunde um Stunde herum, sprach mit den Händlern, sah sich alles an und hatte Dimitros schon fast vergessen. Er versuchte, eine Karawane zu finden, der er sich anschließen konnte. Er stellte aber fest, dass diese Gebühren verlangten, die er sich nicht leisten konnte. Da plötzlich fühlte er eine Berührung an der Schulter. Er drehte sich um und sah Dimitrios. Der sagte: Jesus, ich habe mich umgehört. Die Karawanen hier sind bestens ausgestattet, die brauchen keine Gehilfen. Aber einen langen Tagesmarsch von hier in Seleukeia Pieria, das ist der nächste Hafen, dort kommen die Schiffe von Rom, Alexandria und Athen an. Dort werden dann die Karawanen zusammengestellt. Und dort werden auch Gehilfen eingestellt, Kameltreiber und so. Dort müsstest du dich bewerben. Jesus freute sich. Das ist Dimitrios, du bist genial. Lass uns nach Hause gehen. Ich werde morgen in aller Frühe losgehen und am Abend in Seleukeia Pieria sein. Dort werde ich den folgenden Tag nach einer Beschäftigung als Gehilfe bei einer Karawane suchen. Also gingen sie nach Hause und am nächsten Morgen begleitete Dimitrios Jesus noch bis zum Stadtrand, wo die Straße nach Seleukeia Pieria aus der Stadt führte. Sie verabschiedeten sich und Jesus machte sich auf den Weg. Am Abend kam er in Seleukeia Pieria an. Er aß das Brot auf, das Dimitrios ihm mitgegeben hatte, dann suchte er sich einen Schlafplatz. Am nächsten Tages, da fand er nichts Passendes. Tags darauf aber kamen zwei Schiffe an, eins aus Athen und eins aus Rom. Das aus Rom kam zuerst an. Es wurden Männer beim Ausladen gesucht. Jesus meldete sich und schleppte nun, wie andere auch, Körbe und Kiste vom Schiff aufs Land. Dort sah er, wie Kaufleute mit Kamelen ankamen, um die Waren anzunehmen. Er ließ das Ausladen sein und sprach mit den Kameltreibern. Sie vermieteten die Kamele und ihre Dienste, suchten aber noch Gehilfen. Manche von ihnen sprachen Aramäisch, andere eine Sprache, die er nicht beherrschte. Wie sich später herausstellte, war es Baktrisch. In einer Karawane wurde sowohl Aramäisch als auch Baktrisch gesprochen. Das schien Jesus am interessantesten. Denn hier konnte er sich auf Aramäisch verständigen und allmählich diese andere Sprache erlernen, von der er schloss, sie müsse in etwa die Sprache seiner Zielregion sein, da er solche Worte noch nie gehört hatte. Er bot sich als Gehilfe an und wurde akzeptiert. 2 Tage dauerte das Aufstellen der Karawane, die aus über 60 Tieren bestand. Der Karawanenführer war Agathokles, ein wettergegerbter Mann von etwa 50 Jahren, der aus Baktrien stammte und, wie sich herausstellte, seit über 30 Jahren mit Karawanen die Seitenstraße entlang zog, wobei er von seinem Sohn, einem kräftigen Mann in seinen 20ern, namens Demetrios unterstützt wurde. Sie wurden außerdem begleitet von 2 bewaffneten Wächtern, die auf Pferden ritten und in erster Linie als Kundschafter eingesetzt wurden. So erfuhr Jesus. Einer dieser Männer, Aischylos mit Namen, war der Leibwächter von Alexander, also von dem Kaufmann, der die Karawane anheuerte. Die Kundschafter ritten meist in einer Entfernung von 1 bis 3 Stunden voran, mitunter auch noch weiter, um Hindernisse zu entdecken, wie unpassierbare Stellen, wenn irgendwo Bergrutsche oder Überflutungen waren, aber auch um auszukundschaften, ob Räuberbanden oder marodierende Truppenteile Gefahr bedeuteten. Neben Jesus war noch ein 2. Jüngling namens Ptolemäus in Seleukeia Pieria angeheuert worden. Nach 2 Tagen zog die Karawane nach Antioch, wo sie einen Tag später ankamen, um Proviant einzukaufen. Dafür kalkulierte Aischylos 2 Tage ein. Sie kamen gegen Abend an und lagerten am Karawanenplatz unweit des Gewürzmarkts. Am Abend gab es noch eine besondere Überraschung. Dimitros kam mit einem großen Beutel. Jesus war glücklich, seinen Freund wiederzusehen. »Jesus, wie gut, dich zu sehen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du würdest die große Reise beginnen, ohne richtig ausgerüstet zu sein.« Dimitros gab Jesus nun den Beutel. »Mein Freund, du wirst durch Gegenden kommen, die so kalt sind, dass du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. Du wirst Tage und Wochen durch verschneite Berge und vereiste Flüsse ziehen, in denen du in deiner Kleidung keine Chance hast zu überleben. Hier ist das Wichtigste drin, was du brauchst. Ein Mantel aus Pelz, eine dicke Jacke aus Kamelhaar und Füßlinge aus strapazierfähigem Leder mit Pelzfutter. Pass gut auf die Sachen auf, denn sie sind bei Räubern und Dieben begehrt. Und glaube nicht, du bräuchtest etwas davon nicht, weil du es in den ersten 2, vielleicht 3 oder 4 Monaten noch nicht brauchtest, weil es da zu warm ist. Du wirst aber später über Passstraßen kommen, die so hoch sind, dass du glaubst, du seist im Himmel. Aber sie sind so kalt, dass es dir vorkommt, als wärst du gleichzeitig in einer Eishöhle. Dankbar umarmte Jesus seinen Freund, denn damit hatte er nicht gerechnet. Er kannte bisher nur Palästina und Syrien. Manche Nächte waren da kalt, vor allem im Winter. Aber dass es so kalt werden könnte, wie Dimitros beschrieb, hätte er nie gedacht. Die beiden verbrachten noch den Abend miteinander und Jesus erfuhr, dass Dimitros auch den beiden vorangegangenen Abend bereits den Karawanenplatz aufgesucht hatte, denn er wusste ja nicht, wann Jesus zurückkommt. Andererseits war es klar, dass er kommen würde, denn alle Karawanen, die von der Hafenstadt Seleukeia Piraea zogen, mussten dann durch Antioch. Mir ist noch immer rätselhaft, wieso du das alles für mich tust. Die Gegenstände, die du mir gegeben hast, sind doch ein Vermögen wert, sagte Jesus zu seinem Freund. Der aber lächelte. Du, mein junger Freund, bist mir mehr wert als alles andere. Ich habe dir gesagt, dass mein Leben jetzt, da ich dir bei deinem verwegenen Plan die Lehre des Erwachten zu suchen und sie nach Palästina zu bringen, einen Sinn bekommen hat. Könntest du jedoch dein Vorhaben nicht umsetzen, so würde es meinem Leben von jedem Sinn entleeren. Jesus, ich vertraue auf dich. Wenn es jemand schaffen kann, die Lehre des Erwachten ins Römische Reich zu bringen, dann du. Die beiden so unterschiedlichen Freunde umarmten sich zum Abschied. Jesus versprach, wenn ich zurückkomme, werde ich dich aufsuchen und dir berichten. Dir will ich als erst die Lehre des Erwachten verkünden. Dimitros lächelte. Das ist nett von dir, aber du wirst länger weg sein, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Und in 10 Jahren werde ich nicht mehr am Leben sein. Du aber, Jesus, hast eine große Verantwortung. Und dann werde ich eben die guten Lehre erst hören, wenn ich wiedergeboren bin. Jesus verstand nicht, was sein Freund damit meinte. Er schien doch sonst nicht so senil, dass er glauben konnte, ein Gestorbener könne wiedergeboren werden. Statt darauf zu antworten, umarmte er seinen Freund, dem bei der Umarmung die Tränen kamen. Dann küsste Dimitros Jesus auf die Wange, bevor er ging. Das ist das Ende des 7. Kapitels aus dem 1. Teil der Jesus-Trilogie, die da heißt Jesus, die erste Indienreise.